Hallo und herzlich willkommen zu Folge 65 des Podcasts Berufsjugendlich.
Wir sind Anna Grebe und Jendrik Peters und wir berichten alle zwei Wochen über das, was jugendpolitisch in Deutschland so los ist und wie man eine starke Verbündete oder ein starker Verbündeter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden kann.
In der heutigen Folge geht es um das, was Jugendverbänden und Jugendringen passieren könnte, wenn die AfD die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt gewinnt und eine Landesregierung stellt, und das mit super Interviewgästen, die dieses Thema sicher gerne über den schönen Sommer verdrängt hätten. Außerdem berichten wir euch von der Sitzung des Bundeskabinetts am Internationalen Tag der Jugend und ob sich dieser Tag auch auf die Themen dort niedergeschlagen hat. Und wir sprechen im jugendpolitischen Ticker darüber, warum eine Personalie in der Berliner Bubble für Aufregung bis in die letzte Bildungsstätte am Ende der Republik gesorgt hat.
Über ein Thema sprechen wir heute noch nicht, die Kündigung der Rahmenvereinbarung zur Förderung des queeren Jugendnetzwerks Lambda durch das Bundesjugendministerium. Ja, einem Jugendverband wurde die Förderung auf Bundesebene gestrichen und das stand jetzt aus eher fadenscheinigen Gründen. Wir machen dazu eine eigene Folge im September, in der wir uns auch nochmal mit queerer Jugendarbeit und junger Queerpolitik beschäftigen werden, weil da ist ja gerade sehr, sehr viel in Bewegung und es betrifft insgesamt die Jugendarbeit und die Jugendhilfe. Und das machen wir auch deshalb erst, weil wir auch noch hoffen, dass der Widerstand gegen diese Entscheidung das Ministerium zum Umdenken gebracht hat. Und naja, also man wird ja wohl noch träumen dürfen.
Träumen ist die Überleitung. Anna, lass uns über die letzten 4 Wochen sprechen. Nach der Sommerpause, 4 Wochen Zeit. Hast du unsere Aufnahmen vermisst und was war sonst noch los bei dir?
Ganz ehrlich, mir tat's gut, mal nicht strukturiert über Jugendpolitik nachdenken zu müssen. Weil das ist ja hier für die Vorbereitung der Podcast-Folge immer so wichtig, dass wir sehr strukturiert nachdenken, sehr kondensiert nachdenken. Und ganz ehrlich, ich habe einfach auch mal Zeit gebraucht, meine Gedanken kreisen zu lassen und auch mal ein bisschen länger über was nachzudenken. Und was anderes ging bei der Hitze auch gar nicht. Und gleichzeitig ist so viel passiert, worüber ich hier hätte irgendwie sprechen wollen oder können. Deshalb gut, dass wir zurück sind, aber ich habe es auch genossen. Ich war sehr häufig am See. Ich war sehr häufig irgendwie Eiskaffee an der Sonne trinken. Und also insgesamt war mein Mailaufwand ein bisschen geringer in den vergangenen Wochen. Und das fand ich, tat schon auch ganz gut. Ich nehme an, das ging dir ganz ähnlich.
Ja, ich war ja jetzt fast 4 Wochen raus. Also so lange wie auch schon länger nicht mehr am Stück. Und das tat auch wirklich, wirklich gut. Für die Leute, die gefragt haben, fahre ich eigentlich auch noch woanders hin als nach Borkum? Ja, ich fahre durchaus auch woanders hin. Aber auf
wirklich?
Borkum, ja, ich fahre schon auch mal an andere Orte. Das meint man manchmal gar nicht. Letztes Jahr war ich im Zillertal. Weißt du noch, da habe ich aus dem Hotel raus aufgenommen.
Stimmt.
Man erinnert sich.
Und du warst doch jetzt auch in Wien, oder?
In Wien, genau. Und in Ungarn haben da den YMCA Ungarn besucht. Das war spannend. Das war eine spannende Erfahrung. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber da auch mit jungen Menschen oder auch erwachsenen Menschen über Politik zu sprechen, ist sehr, sehr schwierig, weil die meisten sagen in der Kurzfassung, lass mich damit in Ruhe, wir machen unser Ding. Nachher werde ich noch verhaftet, aber da könnte man noch länger drüber reden.
Ja, und wer das jetzt denkt und unseren Podcast hört, ja, Pech gehabt. Weil heute, würde ich sagen, geht's mal wieder um Politik.
Ihr kennt ja schon unsere neue Rubrik 16 Mal Jugendpolitik und heute beschäftigen wir uns mit Sachsen-Anhalt. Wir beginnen etwas ungewöhnlich vielleicht, aber es ist eben auch ein aktueller Anlass mit diesem Steckbrief, auch aufgrund der anstehenden Wahl. Sachsen-Anhalt, das ist nicht nur Harz, Bauhaus, Händel und ziemlich viel Fläche. Es ist vor allem auch ein Bundesland, in dem junge Menschen politisch leicht übersehen werden können, obwohl ihre Perspektive für die Zukunft des Landes entscheidend ist. Zuerst, wie immer, die Zahlen. In Sachsen-Anhalt leben 313.046 Kinder und Jugendliche unter 18, das sind so rund 15% der Bevölkerung. Ungefähr 490.000 Menschen sind jünger als 27. Und spannend ist dabei, knapp 27% der jungen Menschen unter 27 leben in Halle oder Magdeburg, also den großen Städten, den Zentren. Und daran zeigt sich exemplarisch auch, wie ländlich Sachsen-Anhalt geprägt ist. Im Altmarkkreis Salzwedel leben beispielsweise weniger als 8 junge Menschen unter 27 pro Quadratkilometer. Bei den unter 18-Jährigen sind es sogar nur 5. Das Land wird regiert, aktuell von einer Koalition aus CDU, SPD und FDP, und Ministerpräsident ist seit Januar 2026 Sven Schulze von der CDU. Sein Vorgänger Rainer Haseloff ist aus Altersgründen zurückgetreten, das war ja auch so abgesprochen. Für die Jugendpolitik ist das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zuständig. Die Jugendministerin ist Petra Grimm-Benne.
Werfen wir doch zunächst mal einen Blick auf die Rahmenbedingungen. Im Kinderrechteindex 2025 des Deutschen Kinderhilfswerks, den wir hier ja auch gerne so als Referenz zitieren, da landet Sachsen-Anhalt insgesamt im Mittelfeld. Gleichzeitig benennt aber das DKW sehr klare Baustellen. Kinderrechte stehen nicht in der Landesverfassung und bei Landtagswahlen liegt das Wahlalter weiterhin bei 18. Für die kommunale Beteiligung gibt es immerhin eine gesetzliche Grundlage. Paragraph 80 des Kommunalverfassungsgesetzes sagt, dass Kommunen Kinder und Jugendliche bei Planung und Vorhaben beteiligen sollen, wenn deren spezifische Interessen berührt sind. Also auch wieder so ein bisschen weiter. Und außerdem können die Kommunen dafür Jugendvertretungen und Beauftragte schaffen. Ja, das klingt gut, aber ist halt eben dann doch nur eine eher weiche Regelung, keine harte Muss-Regelung. Wie Beteiligung dann konkret vor Ort aussieht, bleibt weitestgehend den einzelnen Kommunen überlassen. Und auch beim Wahlalter ist Sachsen-Anhalt zweigeteilt wie so einige andere Bundesländer. An Kommunalwahlen dürfen Jugendliche ab 16 teilnehmen, bei Landtagswahlen erst ab 18. Bemerkenswert ist außerdem, dass Sachsen-Anhalt zu den 5 Bundesländern mit einem Landeskinder- und Jugendbeauftragten gehört. Die heißen in jedem Bundesland so ein bisschen anders. Und in Sachsen-Anhalt hat dieses Amt Holger Pech inne schon seit einigen Jahren. Sachsen-Anhalt hat auch Gelder aus dem Sondervermögen des Bundes erhalten, ganz klar. Etwa 16,5 Millionen Euro sind für die Einrichtung der Jugendarbeit vorgesehen, etwa für Jugendbildungsstätten und für Jugendclubs.
Kommen wir jetzt zu den verschiedenen Akteuren im Feld und beginnen mit dem Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt, kurz KJR, LSA. Und der Kinder- und Jugendring ist der Landesjugendring Sachsen-Anhalt. Dort haben sich 24 landesweit tätige Jugendverbände, 7 Dachverbände sowie die Arbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendringe aus den Landkreisen und kreisfreien Städten zusammengeschlossen. Und der KJR vertritt die Interessen junger Menschen und der Jugendverbandsarbeit gegenüber Politik und Verwaltung. Und der KJR ist auch die Landeszentralstelle für die JuLaika und Träger der landesweiten Jugendbeteiligung. Für die Gesamtstruktur dort ist wichtig, eine breite Landschaft an Fachverbänden und Fachberatungsstellen, wie man sie aus anderen Bundesländern kennt, gibt es in Sachsen-Anhalt nicht. Und dadurch landet dann sehr viel Arbeit auf dem Tisch des KJR und streng genommen auch Arbeit, für die der Jugendring eigentlich gar nicht gefördert wird, die er aber trotzdem übernimmt. Und der KJR ist deshalb nicht einfach Teil eines größeren jugendpolitischen Netzwerks wie in anderen Bundesländern. Man kann sogar zugespitzt sagen, er selbst ist genau dieses Netzwerk. Die landesweite Jugendbeteiligung befindet sich in seiner Trägerschaft. Das ist auf der einen Seite eine starke und wertvolle Position. Auf der anderen Seite fehlt da häufig auch der fachliche Gegenpart und damit steigt dann der Druck, denn es gibt gewissermaßen keine Bande mehr, an die man ein Thema auch mal abspielen oder über die man ein Thema spielen könnte. Hinzu kommt auch noch eine Besonderheit in der Satzung vom KJR. Sie erlaubt nicht nur Jugendverbänden, sondern allgemein freien Trägern der Jugendhilfe Mitglied zu werden. Aber die überwiegende Zahl der Mitglieder sind immer noch Jugendverbände.
Ja, und dann gibt's auch noch eine Fachstelle, nämlich das Landeszentrum Jugend und Kommune. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das berät Städte, Gemeinden und Landkreise dabei, Kinder- und Jugendbeteiligung dauerhaft aufzubauen. Also funktioniert auch wie so eine Servicestelle in anderen Ländern. Und ein weiterer Akteur und zugleich eine Besonderheit Sachsen-Anhalts ist das Kompetenzzentrum Geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe. Die Kolleginnen dort beraten gezielt zur Mädchenarbeit und zur Jugendarbeit in queeren Themenfeldern. Mit Blick auf die Erstarken der AfD sind sie dabei natürlich massiven Anfeindungen ausgesetzt. Aber das ist so wichtig, dass es solche Stellen gibt und gerade auch bei Jugendringen. Und das ist auch was Besonderes und ich erinnere mich in anderen Jobs, die ich schon hatte, haben wir da auch immer genauer hingeguckt. Sachsen-Anhalt verfügt seit 2021 über ein eigenes jugendpolitisches Programm. Und darin bündelt die Landesregierung ressortübergreifend, sehr wichtig, Ziele und Maßnahmen für junge Menschen von Bildung, Beteiligung, Jugendarbeit über Mobilität und Digitalisierung bis hin zur Demokratieförderung. Am 26. Mai diesen Jahres hat die Landesregierung eine aktualisierte Fassung, also 5 Jahre später nochmal eine aktualisierte Fassung beschlossen. Und auch daran waren wieder junge Menschen und Jugendverbände beteiligt. Das ist wirklich was sehr Besonderes. Ich finde, das haben die auch sehr, sehr clever gemacht insgesamt, wie die in diesem Querschnitt und im Ressortübergriff Jugendpolitik und eigenständige Jugendpolitik in Sachsen-Anhalt gedacht haben und vor allen Dingen, wie das auch in einigen Bereichen der Verwaltung so tief verankert ist, da können andere Bundesländer wirklich nur von träumen. Und ein großer Gewinn liegt genau darin, also jugendpolitische Gespräche finden deshalb eben nicht nur allein mit dem Sozialministerium statt, sondern eben auch mit dem Umweltministerium, dem Staatsministerium, dem Verkehrsressort. Es gibt eine interministerielle Arbeitsgruppe, die der Kinder- und Jugendring mitgestalten kann. Und damit wird Jugendpolitik als Querschnittsthema sichtbar. Und ja, man kann sagen, ja, was hat dann da der einzelne Jugendliche davon? Ja, es ist ein sehr typisches Verwaltungsinstrument, so eine IMA, so eine interministerielle Arbeitsgruppe. Aber der Trickle-Down-Effekt, also was das nachher mit den Entscheidungen macht, das würde ich sagen, das hat doch nachhaltige positive Auswirkungen.
Was ist gerade jugendpolitisch in Sachsen-Anhalt los? Und da gibt es gute Nachrichten, die vor allem zeigen, wie wichtig jugendpolitische Lobbyarbeit ist. Und das ganz besonders, wenn man auf die Förderpolitik schaut. Denn ein konkreter Fortschritt betrifft dabei Ferienfreizeiten. Zum ersten Mal seit 20 Jahre sind sie wieder förderfähig. Zwar mit einem kleinen Fördertopf, aber es ist ein Anfang. Die Regelförderung wurde verdoppelt und zugleich niedrigschwelliger gestaltet. Es gibt jetzt echte Vollpauschalen für Personal- und Sachkosten. Einzelnachweise entfallen vollständig. Und hinzu kommt eine Grundförderung von 16.000 Euro, die unabhängig von der Größe eines Verbandes gewährt wird und für die keine Eigenanteile erforderlich sind. Und damit kann man ja super beispielsweise Büro, Honorarkräfte finanzieren. Man hat schon mal eine Grundlage. Und interessanterweise trägt genau diese Förderung auch dazu bei, dass in Sachsen-Anhalt Verbände aktiv sind, die in anderen Ländern gar nicht vertreten sind. Und diese Verbesserung eben politisch durchzusetzen, das war ein hartes Stück Arbeit. Entsprechend zufrieden sind die Verbände eben auch mit dem Ergebnis und freuen sich, dass Lobbyarbeit wirkt. Das Land Sachsen-Anhalt stellt außerdem den Kommunen Mittel für Jugendarbeit auch zur Verfügung. Und dabei geht es jetzt nicht mehr nur nach Zahl der Kinder und Jugendlichen, weil da immer auch ein großes Gefälle zwischen den Städten und dem ländlichen Bereich war, sondern es gibt jetzt ergänzend einen Flächenfaktor. Also ein Teil der Mittel wird immer noch pro Kopf verteilt, aber ein anderer eben nach der Fläche. Und dadurch erhalten eben gerade ländliche Regionen zusätzliches Geld. Und die Förderung wurde dynamisiert um immerhin 2%.
Eine große Baustelle bleiben die kommunalen Jugendringe. Wie so häufig, ihre Strukturen sind eher schwach und teilweise übernehmen sie auch andere Aufgaben als diejenigen, für die sie eigentlich da sind. Auch das ist ein Klassiker. Um im ländlichen Raum wirksam zu werden, wird die kommunale Ebene, aber wir sagen es hier immer wieder, dringend gebraucht. Wo wenig oder gar nichts passiert, wird die Förderung häufig besonders schnell gekürzt. Überall übrigens, liebe Freundinnen und Freunde. Und damit verstärkt sich dieses strukturelle Problem immer weiter und setzt sich auch immer weiter fort. Sachsen-Anhalt hat, so kann man zusammenfassen, mit dem Wahlalter 16 bei Kommunalwahlen, dem jugendpolitischen Programm und der gesetzlichen Verankerung kommunaler Beteiligung, so im Grundsatz nach, schon auch wichtige Grundlagen geschaffen. Positiv sind auch die Verbesserungen bei der Förderung der Jugendarbeit. Engagierte Jugendverbände, Fachstellen, Initiativen schaffen demokratische Räume und halten diese Räume auch sehr mutig und vertreten die Interessen junger Menschen. Und darauf lässt sich auch weiter aufbauen. Gleichzeitig braucht es aber auch eine verbindlichere Beteiligung, Kinderrechte in der Landesverfassung, das Wahlalter 16 bei Landtagswahlen und dauerhaft finanzierte und geförderte Strukturen. Im Landtagswahljahr 2026 kommt es wirklich darauf an, diese vorhandenen Stärken weiter auszubauen und aus Beteiligung wirklich einen Einfluss werden zu lassen. Und merkt euch gut, was ihr gerade alle gehört habt, oder spult nochmal zurück und hört es nochmal. Denn alles, was wir jetzt gesagt haben, wird in unserer nächsten Rubrik richtig wichtig.
Im September wird in 3 Bundesländern gewählt und den Auftakt macht Sachsen-Anhalt am 6. September, dann folgen am 20.09. noch Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Und während in den Berliner Umfragen CDU, Linke, Grüne und AfD alle so zwischen 16% und 19% liegen und sich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Wahlsieg und bis auf die AfD auch um das Anführen einer neuen Landesregierung liefern, sieht das in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern schon etwas anders aus. In MV führt die AfD mit 36%, hinter ihr kommt dann die SPD mit 29% und in Sachsen-Anhalt kommt die AfD auf 43%. Nächstplatziert wäre dann die CDU mit 23%. Und ganz Deutschland und auch Europa, by the way, spekuliert, ob es in einem der beiden Bundesländer jetzt für eine erste AfD-geführte Landesregierung reichen wird. Die Wahlarithmetik ist hier sehr schwierig, denn zum jetzigen Zeitpunkt bräuchte die AfD noch einen Koalitionspartner und auch Stand jetzt ist offiziell auch die CDU nicht dazu bereit, mit der AfD als Seniorpartnerin eine Landesregierung zu bilden. Andererseits müsste die CDU, damit sie Teil einer demokratischen Landesregierung sein kann, mit den Linken kooperieren, aber auch das schließt ein Beschluss der Bundespartei derzeit noch aus. Es ist also verdammt kompliziert. Aber unser Job ist hier ja nicht, über Bündnisse zu spekulieren. Unser Fokus liegt auf Jugendpolitik nach wie vor und der Zukunft von Kindern und Jugendlichen. Und deshalb sprechen wir heute zum einen darüber, was jungen Menschen droht, wenn die AfD eine Landesregierung anführt und wie Jugendverbände und Jugendringe damit umgehen.
Dafür haben wir zwei ganz besondere Gäste eingeladen, die sich leider, muss man sagen, in den vergangenen Jahren und Monaten intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen mussten. Johannes Walter ist Geschäftsführer des Kinder- und Jugendrings Sachsen-Anhalt und Ina Bösefeld ist Geschäftsführerin des Landesjugendrings Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen. Hallo Ina, hallo Johannes.
Hallo.
Hallo.
Wir fangen jetzt mal ganz vorsichtig an. Wie ist denn gerade die Stimmung bei euch angesichts der Wahlen, die jetzt im September anstehen?
Also bei uns in Mecklenburg-Vorpommern vorsichtig optimistisch. Die Wahlplakate hängen, der Wahlkampf geht los. Wir sind natürlich alle schon lange dabei, aber gerade heute kam eine neue Umfrage raus und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es zumindest in den Jugendverbandskreisen auch viel Hoffnung, dass es nochmal demokratisch wird.
Bei uns in Sachsen-Anhalt insgesamt angespannt. Wir laufen ja auf den 6.9. zu. Wir haben sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit auf dem Wahlergebnis. Wir merken das auch. Hier kommen gefühlt im täglichen Takt neue Umfragen raus und alle zeigen irgendwie dann immer in die eine Richtung, manchmal in die andere Richtung. Man merkt den Leuten die Anspannung an.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das spürt man ja auch hier bis Berlin, ganz sicher auch bis ins Ruhrgebiet. Also alle sprechen gerade über das, was im September bei den Wahlen passieren könnte. Wir haben hier im Podcast schon häufiger darüber gesprochen, wie zivilgesellschaftliche Organisationen sehr strategisch und gezielt von der AfD unter diesem Schlagwort Neutralitätsgebot angegriffen werden. Und wir wiederholen es hier wie die Gebetsmühlen. Erstens, es gibt kein Neutralitätsgebot für freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Zweitens, Jugendverbandsarbeit ist niemals neutral. Sie darf sich öffentlich positionieren und ja, sie muss sich sogar positionieren, wenn es um den Angriff auf die Demokratie geht. Und drittens, Jugendverbände müssen keine Rechtsextremen einladen, auch nicht im Wahlkampf. Das Problem ist aber, dieser Mythos, obwohl alle drüber sprechen, der verfängt sich total gut, dass Jugendverbände oder dass zivilgesellschaftliche AkteurInnen neutral sein müssen. Wie erlebt ihr das denn gerade im Wahlkampf? Welche Erfahrungen machen eure Mitgliedsverbände, eure Ortsgruppen mit dieser Zuschreibung, dieses Mythos?
Ich würde mal für Sachsen-Anhalt starten. Wir erleben da gemischte Gefühle. Ja, es gibt Kommunen und Jugendämter, die sind da sehr stabil, sehr korrekt, sehr klar, wie sie kommunizieren. Es gibt aber auch die andere Seite. Besonders zugespitzt ist das gerade in Magdeburg, der Landeshauptstadt. Dort erlebt man, dass die Stadt jetzt ein Neutralitätsgebot oder Neutralitätspflicht, wie sie das auch teilweise nennt, in die Zuwendungsbescheide von Jugendeinrichtungen reingeschrieben hat. Über welche Bereich das gesamt geht, können wir noch gar nicht so genau sagen. Im Endeffekt führt das bei den Trägern zu unglaublich großer Verunsicherung. Ne? Also fraglich ist, ob das rechtlich überhaupt möglich sein wird. Meiner Meinung nach auf keinen Fall, auch nicht so, wie sie es reingeschrieben haben. Im Endeffekt führt es aber bei den Trägern schon dazu, dass die sich fragen, darf ich jetzt überhaupt noch Parteien einladen? Will ich da überhaupt noch drüber reden? Begebe ich mich da irgendwie ins Risiko? Darf ich den Wahlomat durchspielen? Darf ich irgendwie U18-Wahl noch machen oder wird das schon zum Problem? Darf ich eigentlich benennen, welche Partei rassistische Positionen hat oder faschistisch auftritt oder? Riesige Verunsicherung. Es gibt einige, die durchaus überlegen, ob sie dagegen klagen wollen. Auch das ist immer nicht so leicht. Das kostet Geld, das hat einen gewissen Aufwand und man muss sich natürlich klar sein, es hat ein gewisses Risiko, weil das Jugendamt, gegen das ich klage, von deren Förderung bin ich abhängig. Mit denen muss ich eventuell über die nächste Fördererhöhung, über die nächste Stelle, über den Fortgang eines weiteren Projektes beraten. Weswegen viele Träger da sehr mit sich hadern, ob sie das können und das wollen.
Merke gerade so, wenn ich dir zuhöre, Johannes, in Mecklenburg-Vorpommern hat es immer noch eine bisschen andere Einfärbung. Wir sind ja auch allerdings vom Naturell hier oben im Norden noch ein bisschen gemütlicher unterwegs oder ein bisschen langsamer. Ich würde nichtsdestoweniger sagen, dass der Mythos total verfangen hat. Und zwar gar nicht so sehr, weil es so viel formale Beschwerden oder Einschränkungen gibt, sondern weil die Unsicherheit komplett sich durchträgt. Und nicht nur die Unsicherheit, sondern auch das Sympathisieren mit diesem Narrativ. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Also Jugendverbände und Zivilgesellschaft in Gänze, wir sind ja keine homogene Gruppe und es gibt natürlich auch in dieser Zivilgesellschaft, in den Jugendverbänden Menschen, bei denen das argumentativ verfangen hat, die das richtig finden. So, und insofern gibt es da eine Gemengelage, die ich als viel belastender wahrnehme als die kleinen Anfragen, die wir kennen zu dem Thema. Da gibt es eine gewisse Routine inzwischen und unsere Verwaltung ist da sehr stabil, unsere Landesverwaltung. Das macht nicht mehr so viel Welle und Aufregung, aber schon dieser nicht mehr geteilte Konsens, obgleich das nicht ausgesprochen ist. So, insofern hat es auf jeden Fall verfangen. Und wir zum Beispiel als Landesjugendring haben unsere Formate vor der Wahl angepasst. Also da wir festgestellt haben, immer wenn wir Dialogformate mit Kandidierenden gemacht haben, war die gesamte Aufmerksamkeit darauf, dass die AfD nicht eingeladen ist. So, wir haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss, wir haben auch einen Wertebeschluss. Insofern ist die Gemengelage da total klar. So. Und dann ging es aber die ganze Zeit nur darum, warum diese Partei fehlt. Und wir haben gedacht, damit kommen wir ja mit den jungen Menschen auch nicht weiter. Es geht uns ja darum, ins Gespräch zu kommen, politisch bildnerisch unterwegs zu sein. Und deshalb hat unser Beteiligungsnetzwerk ein Format erfunden, was wertebasiert anfängt, also von den Werten zur Stimme, so ist die Linie, sodass man arbeiten kann in Jugendgruppen, auch in Klassen arbeiten kann, ganz unterschiedlich dazu und sich trotzdem mit dem Gegenstand auseinandersetzt. Und als zweites, das ist noch im Aufbau, das hat was mit Zeitläufen zu tun, eine online-kandidierenden Plattform, sodass man trotzdem Gesichter sieht, trotzdem sieht, wer steht wo zur Wahl, wen kann ich da wählen. Und da merken wir aber, also bis völlig klar ist, wer dann auch wirklich zugelassen ist zur Wahl und dann bis zur Wahl und dann das noch aufzubauen. Und wir hatten natürlich auch den Anspruch, das mit jungen Leuten gemeinsam aufzusetzen. Das kann sein, dass das nicht klappt, aber das wäre der zweite Baustein gewesen. Im Moment gibt es 37 Rückmeldungen von 339. So, also da sieht man mal, da steht die Plattform noch nicht, aber das wäre die Antwort darauf gewesen. Und dann habe ich gedacht, nochmal zu sagen, also heute gerade erscheint das Buch Jenseits der Brandmauer von Monchi hier, Feine Sahne Fischfilet, ist ja so eine kleine lokale Größe, die auch bundesweit durchaus inzwischen eine Bekanntheit errungen hat. Und der Titel Jenseits der Brandmauer ist natürlich, das ist eine Punkband, das ist ein linker Mensch und der beschreibt aber, wie es ist, in der Provinz und auf dem Dorf zu leben, in dem Miteinander mit Menschen, die unterschiedliche Haltungen haben und trotzdem meine Nachbarn sind. Ich finde, ich habe es noch nicht gelesen, ist ja heute auch erst rausgekommen, aber da hat es auch so Jugendkulturelemente, ne? Oder die Hinterlandgang, die irgendwie keine Mitläufer oder Sport im Osten singt. Also es wird jugendkulturell auch aufgenommen, die Auseinandersetzung damit, mit diesem Umgang und den unterschiedlichen Haltungen.
Wir erleben auch tatsächlich, dass nicht nur freie Träger, sondern auch die Jugendämter und die Kommunen teilweise überfordert sind. Also das hat nicht immer was mit vorauseilendem Gehorsam oder einer politischen Agenda zu tun, sondern teilweise auch mit Unwissen, dass das Narrativ so schön verfängt und so auf den ersten Blick ja so schön einleuchtend wirkt, ja, was dazu führt, dass sie teilweise sich auch gar nicht anders behelfen können. Ne? Teilweise mit einer AfD-Mehrheit im Stadtrat und so, dann macht sich das mitunter schwer in der einen oder anderen Kommune. Wir haben im Landesjugendhilfeausschuss auf unserer letzten oder vorletzten Sitzung, war gerade gar nicht sicher, dazu nochmal eine Empfehlung beschlossen, einstimmig über alle Verbände, auch die kommunalen Spitzen hinweg, wo wir nochmal klar sagen, okay, was ist Neutralität eigentlich? Man muss nicht neutral sein. Es ist auch okay, eine Partei nicht einzuladen. Das kann gute Gründe haben. Und meiner Meinung nach, wenn man als Jugendverband zu neutral ist, hat man eigentlich seine Aufgabe verfehlt. meine ganz persönliche Einschätzung dazu. Das haben wir auf jeden Fall nochmal gebaut und rausgeschickt. Wir publizieren das auch als Kinder- und Jugendring, um das nochmal flächig verbreiten zu können. Positiv ist auch anzumerken, die Landesverwaltung, also das für Jugend zuständige Ministerium in Sachsen-Anhalt, ist da sehr straight und steht hinter uns und sieht auch, dass Neutralitätsanforderungen da übertrieben sind und nichts zu suchen haben an der Stelle.
Übrigens hat dieser Beschluss schon seinen Weg gefunden, auch in andere Bundesländer, nämlich in NRW, die LAG Jugendringe NRW. Genau, wir kennen den Beschluss schon. Wir haben uns damit schon auseinandergesetzt. Das heißt, also auch da funktioniert der Austausch schon total gut. Man darf auch mal über gute Nachrichten sprechen, ne, Jendrik?
Definitiv. Man darf auch mal über das Gute sprechen. Und trotzdem ist ja bald die Wahl. Und in den vergangenen Jahren wird ja immer nach jeder Wahl gerätselt, warum die AfD gerade bei Jungwählerinnen eigentlich so gut abschneidet. Und deswegen auch die Frage an euch, was verspricht denn die AfD eigentlich jungen Menschen, jungen Wählern in eurem Bundesland und was macht sie als Partei vermeintlich so attraktiv für junge Menschen?
Da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Erklärungsansätze. Mir ist wichtig, am Anfang zu sagen, dass sie nur für einen Teil der jungen Menschen attraktiv ist. Sie ist auch für einen anderen Teil der jungen Menschen ganz und gar nicht attraktiv und auch abstoßend. Also da gibt es eine große Spannbreite, die auseinandergeht. Und es gibt auch noch was in der Mitte. Allerdings ist das eher dünn. Das vielleicht mal so zum Einstieg. Und ich habe darüber nachgedacht, es sind gar nicht so richtig die Punkte aus dem Wahlprogramm oder so. Aber das ist ja auch nicht unbedingt das, was man als junger Mensch, übrigens auch nicht als älterer Mensch, von vorne bis hinten durchliest und dann Bescheid weiß, sondern es ist ja eher die Kommunikation und das Gefühl, das Atmosphärische, was unterwegs ist und die Ansprache. Also einmal bieten sie einfache Erklärungen und Antworten in hochkomplexen, überkomplexen Zeiten. Für junge Menschen überkomplex, nicht nur für junge Menschen. Und sie haben eine Antwort auf alles. Immer kurz und präzise und knackig in Hauptsätzen. Das hat eine gewisse Anziehung für bestimmte junge Menschen. Dann ist Protest und Regelbruch mit ihnen verbunden. Das passt zu so einer Jugendphase schon auch. Ne? Immer so ein bisschen mit dem zu spielen, was gerade noch geht. Das hat in Entwicklungsprozessen auch durchaus eine Aufgabe. Hier hat es aber eben auch diesen Effekt. Und dann diese digitalen Rabbit Holes, in die man versinken kann und gerade als junger Mensch auf dem Land mit wenig anderen Angeboten und wenig anderen Ansprechpartnern. Und diese Rabbit Holes haben aber eine Resonanz am Armbrutstisch mit den Eltern aus den 90ern. Also so ganz grob, da gibt es Resonanzräume, weil ich will es nicht stehen lassen mit, es ist jetzt TikTok. So, das ist es nämlich nicht allein, aber es ist ein Teil dessen und er findet Resonanzen, dieser Teil. Und durch diese drei Momente zieht sich durch Anerkennung und anders, also anerkannt werden, gesehen werden, das Gefühl zu haben, es geht um mich, Orientierung, Stärke, Gemeinschaft. Das sind diese Schlagwörter, die umherkreisen und die funktionieren, das wissen wir ja auch, also wissenschaftlich belegt, besonders gut in Abgrenzung. Wir und die anderen. Und diese Klaviatur spielt diese Partei einfach zur Perfektion.
Ich kann das nur bestätigen. Also in Sachsen-Anhalt gibt es das sogenannte Regierungsprogramm der AfD. Ich persönlich kann darin jetzt keinen kohärenten jugendpolitischen Ansatz erkennen, wo ich sehe, dass systematisch die Interessen junger Menschen angesprochen werden. Ich sehe das so wie Ina, da zielt man eher mit dem, wie tritt man auf junge Menschen ab. Da muss man einfach sagen, die AfD hat es verstanden, in sozialen Medien für sich Werbung zu machen, sich da drin zu platzieren, deutlich besser, deutlich umfangreicher als andere Parteien. Sie investiert da auch deutlich mehr Budget und Ressourcen rein. Wenn man das so sieht, auch was wir so für Hintergrundwissen haben, mit was die Parteien hier so anlaufen, ist das einfach deutlich mehr, was da reingesteckt wird und damit professioneller. Und AfD klickt gut. Das muss man auch sagen. Ne? Also die surfen den Algorithmus und damit geht es weg. Auf der anderen Seite, ich glaube, es ist auch das Falsche zu sagen, na, die jungen Menschen, die haben nicht verstanden, was im AfD-Programm sind. Gott, sind die doof, sich das nicht richtig durchzulesen. Man muss sich auch einfach klar machen, ich glaube, genauso in MacPom wie in Sachsen-Anhalt, ländlicher Raum, junge Menschen bilden hier eine Minderheit, werden tendenziell immer weniger. Die Busverbindung zum nächsten Ort kommt, wenn überhaupt, unregelmäßig, Beteiligungsmöglichkeiten sind rar, Zukunftsaussichten sind nicht so gut. Und diese Unzufriedenheit, die sich darin bildet, die holt die AfD wie kaum eine andere Partei aktuell ab. Und Ina hat es eben ja schon gesagt, die passt so ein bisschen zu so einem Unangepasstsein in der Jugendphase. Auf der anderen Seite wir erleben das, wenn wir aus Magdeburg rausgehen in den ländlichen Raum, da ist es mitunter cool, rechts zu sein. So cool mal in Anführungsstrichen, ja. Aber man ist dort mitunter als junger Mensch, der sich für Toleranz, für Vielfalt, für demokratische Werte einsetzt, eher in der Minderheit. Und dann ist es natürlich auch meistens so, dass man als junger Mensch dazugehören möchte und dann geht man vielleicht auch eher zur Mehrheit und dann braucht es sehr viel Standing, dazu sagen, nee, halt, ich sehe das aber ganz anders. Und das ist mitunter auch ein verstärkender Prozess. Wir erleben das im Rahmen der U18-Wahl, kriegen wir das gespiegelt, dass Leute sagen, ja, bei uns wählt die ganze Schule rechts. Das macht auch keiner anders. Und das baut natürlich auch einen Peer-Druck auf, der dann einfach dort natürlich herrscht. Und die AfD bietet für diesen ja schon fast Art von Jugendkultur natürlich einen gewissen Kristallisationspunkt, wenn man dann gefragt wird.
Das ist definitiv eine Jugendkultur. Also es gibt hier eine rechte Jugendkultur in Mecklenburg-Vorpommern. Nicht nur so eine Art von, sondern das ist de facto so. Und gerade in urbanen Räumen findet man auch noch andere Formen von Vergemeinschaftung. In ländlichen Räumen ist es sehr viel schwieriger. Ich habe gerade nochmal gedacht, wenn man auf die demokratischen Parteien guckt, dann gucken wir in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich auf eine Legislatur, wo ich als Berufsjugendliche, um mich jetzt mal dazu zu zählen, sage, die ist richtig gut gelaufen. In schwierigen Zeiten ziemlich gut gelaufen. Wir hatten eine Enquete-Kommission, die sich 4,5 Jahre mit dem Thema Jungsein in MV beschäftigt hat. Wir haben ein Kinderschutzgesetz auf den Weg gebracht. Wir haben ein Beteiligungsgesetz auf den Weg gebracht. Das Wahlalter ist abgesenkt. Also aus einer verbandlichen Perspektive, aus einer jugendpolitischen Perspektive ist geliefert worden. Nicht in das Gesetz kann besser werden. Ne? Also alles keine Frage. Da gibt es immer noch Luft nach oben. Aber das Thema war da. Es sind Schritte gegangen worden. Und wir sind auch durch die beiden Haushaltsverhandlungen in dieser Legislatur aus einer Landesverbandsperspektive gut gekommen. Aber in den Kommunen sieht es anders aus. Und junge Menschen leben eben nicht auf einer Landesebene, sondern sie leben in den Kommunen. Das heißt, in ihrer Lebenswirklichkeit sind diese ganzen positiven Schritte gar nicht wahrnehmbar. So. Also davon spüren sie null. Und auch der Blick in die Wahlprogramme, kann ich jetzt sagen, würde ich sagen, boah, das könnte gut werden. Aber ob davon was dann bei den jungen Menschen ankommt und zu anderen Wahlentscheidungen führt, das weiß ich nicht. Also weil dazwischen liegt noch ein totaler Gap einfach, schlicht und ergreifend. Und wenn man mich jetzt fragen würde, fragen Sie nicht pausenlos, aber was sollen wir denn jetzt machen als SPD, als CDU, als Grüne, als so? Dann müssten Sie die letzten 15, 20 Jahre aufholen. Also weil das Angebot ist so ausgedünnt, dass man das gar nicht mit dem Fingerschnipp in haushalterisch schwierigen Zeiten wieder hinkriegt. Weil die müssten jetzt ganz lange durchhalten, gute Jugendpolitik zu machen, bis der Effekt zu sehen ist. Und ich kann nur dafür werben, dafür reden und ich quassel mir ja sehr gerne den Mund fusselig, da dran zu bleiben. Weil wenn man diese Geduld nicht aufbringt, jetzt weiterzumachen mit guter Jugendpolitik und noch besser zu werden damit, dann wird der Effekt nicht eintreten. Und man wird mehr brauchen als diese Legislatur, die war, und auch noch mehr als die nächste, die kommt. Da bin ich ziemlich sicher.
Ich fand es gerade ganz spannend, was du gesagt hast, Johannes. Es geht der AfD nicht um Jugendpolitik. Also ich glaube, ich habe auch noch nie jemanden von der AfD gehört, der sagt, wir haben eine jugendpolitische Strategie oder eigenständige Jugendpolitik ist unser Ding. Darum geht es nicht. Aber es sind entweder politische Bilder, die auch für junge Menschen spannend sind, die da verfangen. Aber es geht eben doch auch immer wieder so punktuell ganz konkret um junge Lebenswelten in den Wahl- und in den Regierungsprogrammen der AfD. Also in Sachsen-Anhalt soll Inklusion an Schulen unverzüglich beendet werden. Kinder von Geflüchteten, von AsylbewerberInnen sollen in Sonderklassen beschult werden. Schulsozialarbeit soll zurückgebaut werden, weil die AfD, und da machen wir jetzt kein großes Fass auf, aber das ist schon sehr spannend, weil die AfD auf sogenannte intakte Familien setzt. Da hängt ja nochmal ideologisch was viel, viel Größeres dahinter, was wir jetzt hier gar nicht bearbeiten können. Und ganz zu schweigen von den drohenden massiven Eingriffen in alle gesellschaftlichen Bereiche, in die Rechtsprechung, die Meinungs- und Pressefreiheit und vieles, vieles mehr. Und Ina, du hast gerade gesagt, es gibt dieses Jugendbeteiligungsgesetz in MV, das wurde gerade erst eingeführt. Und ja, da muss man auch noch mal ein paar Stellschräubchen nachziehen. Ich war ja auch immer wieder bei dem Prozess dabei, aber das Gesetz könnte theoretisch jetzt wieder geändert oder gar abgeschafft werden im Zweifelsfall. Was wird denn ganz konkret mit der Jugendverbandsarbeit passieren? Kündigt die AfD denn auch in Bezug auf Jugendverbände ganz konkrete Schritte an oder bleibt vieles auch so implizit, weil natürlich Jugendringe und Jugendverbände Interessen aller junger Menschen vertreten?
Es bleibt vieles implizit. Also im sogenannten Regierungsprogramm der AfD tauchen wir als Landesjugendring nicht auf. Und auch unsere Mitgliedsverbände tauchen da nicht auf. Es gibt in Sachsen-Anhalt einen sogenannten alternativen Haushalt. Da stellt die AfD jedes Jahr immer eine Alternative zum Landeshaushalt auf, indem sie dann quasi, kann man nachlesen, wer gestrichen werden soll und wo das Geld dann am Ende hin soll. Auch da tauchen wir als Jugendring bisher nicht auf. Auch unsere Mitgliedsverbände tauchen da nicht auf. Im Endeffekt muss man sagen, im Regierungsprogramm taucht der Punkt Patriotismus auf. Ne? Also es soll eine Patriotismusklausel geben. Im Endeffekt ist unklar, was diese Patriotismusklausel genau sein soll, was sie beinhalten soll, wie die objektiv gemessen werden soll. Ja, das ist alles noch ein bisschen offen. Wir sehen da drin natürlich ein Einfallstor. Am Ende ist das kann das ein Mechanismus sein, um öffentliche Förderung dafür zu nutzen, um Verbände davon abzuhalten, ihre Meinung zu äußern, an politischen Debatten teilzunehmen und damit freie Meinungsäußerung zu unterbinden und so eine gewisse Form von Linientreue herzustellen, wenn man das so nennen möchte. Das sehen wir relativ deutlich da drin und würden das auch, also ich würde das genauso deuten, so wie das da eingeschrieben ist. Am Ende ist das natürlich ein riesiges Problem, weil man sich dann als Verband fragt, was darf ich jetzt noch sagen, was kann ich jetzt noch sagen, will ich das jetzt noch sagen, sonst ist die Förderung weg, kann ich mir das leisten, kann ich mir noch eine eigene Meinung leisten? Das ist ja so ein bisschen der Punkt und ich persönlich glaube auch, dass es durchaus Absicht ist, dass das vage gehalten wird.
Ja, kann ich mir jetzt schon auch vorstellen, glaube aber, dass es gar nicht so subtil laufen wird, ehrlicherweise. Klar, Förderung wird wahrscheinlich zumindest erwarten, dass alle politisch bewertet werden. Also nicht alle Jugendverbände sind gleichermaßen bedroht. Das zu sagen und gemeinsam auszuhalten auf einem Hauptausschuss ist schwer. Und das ist auch das größte Maß an Offenheit, was wir im Moment gemeinsam hinkriegen. Also dann zu sagen, du ja, du nein, du ja, du nein, das tun wir nicht, weil das ist nicht auszuhalten, glaube ich einfach. Also es gibt einen Schutzmechanismus, warum man das gerade nicht tut. Einige in der Hoffnung, dass wir es auch nie tun müssen und dass das nicht passiert und andere mit einem anderen Gefühl. Darüber kann ich weniger sagen, weil ich das nicht so gut kenne, weil das auch nicht verbalisiert wird. Aber dass Verbände, die in irgendeiner Weise arbeiten und assoziiert werden mit Armutspolitik, mit Inklusionspolitik, mit queeren Interessen, mit migrantischen Interessen, das ist offenbar so. Also auch das steht nicht im Programm, selbstverständlich nicht. Aber die Anfragen sind offenbar, ihre grundsätzlichen Äußerungen dazu sind offenbar. Du hast es ja eben auch gesagt, Johannes, so auf Linie, ne? Die sind eben nicht auf der patriotischen, nationalen, was auch immer dann genau das Wort ist, mit dem es umschrieben wird, Linie. Und dann gibt es aber andere Verbände, die diesen Kategorien nicht zugeordnet sind und mit denen wird was anderes passieren. Und ich finde so interessant und möglicherweise liegt da auch mein größter Schmerz, wie werden wir es irgendwie hinkriegen, das gemeinsam zu halten? Es gibt kein historisches Vorbild dafür. Also lasst es uns gern sein. Lasst uns das erste gemeinsame historische Vorbild sein, als Jugendverbände in solchen Zeiten zusammenzustehen. Aber das ist jetzt auch viel Hoffnung, ne, die in so einem Wort liegt und nicht so viel Realitätsbezug und auch Idealismus und das auch als Geschäftsführerin in so einem Landesjugendring dafür werben zu wollen. Natürlich und dafür zu arbeiten, auch jetzt schon zu arbeiten. Wohl wissend, dass die Aussicht, dass wir das halten können gemeinsam, und ich will das gar nicht moralisieren, weil das ist total nachvollziehbar und verständlich. So, also geht mir jetzt gar nicht um eine Wertung zu sagen, ah, die dann noch das Geld nehmen, sind die Bösen oder so. Das sollten wir rausnehmen aus der ganzen Geschichte. Es wird einfach verdammt schwer sein, mit dieser Situation umzugehen. Und diese Spaltung ist ja Teil ihres Systems. Das darf man ja auch nicht vergessen. De facto wird es aber weniger Freizeiten geben, wird weniger Orte geben, wird weniger Ansprechpartner geben. Und dieses weniger, wenn man dann auf die Abdeckung der Angebote in Mecklenburg-Vorpommern für junge Menschen guckt, wird so schmerzhaft sein für die vulnerablen Gruppen, ne? Also für die betroffen sind, die ich gerade aufgezählt habe, für die einfach arm sind, die mit einer Behinderung unterwegs sind, die ein queeres Leben offen führen wollen, die eine migrantische Biografie mitbringen. Für die wird es einfach sau schwer und unangenehm. Und ob sie bleiben oder nicht, ist ja wahrscheinlich noch nicht mal immer eine freie Entscheidung. Weil gehen zu können, bedeutet ja auch eine Ressource zu haben, um gehen zu können. Insofern, Und die sind aber so vereinzelt. Also ich meine, in Mecklenburg-Vorpommern leben ja ohnehin nicht so wahnsinnig viele Menschen, ne? Junge Leute sind nur ein ganz kleiner Teil davon. Und die, die jetzt mit diesen Merkmalen unterwegs sind, von denen ich gesprochen habe, sind dann noch weniger. Das heißt, das kann sehr gut auch als so, das wird untergehen, das verdünnt sich. Ich glaube, wir kriegen noch nicht mal hin, dazu Öffentlichkeit zu schaffen. Oder zumindest wird das sehr, sehr, sehr schwer. Und das ist maximal bitter, weil es wird einfach sein, bestimmte Dinge abzuwickeln.
Du hast ja eben schon von Hoffnung gesprochen, Ina, dass die Verbände da auch entsprechend zusammenstehen und dass wir in gewisse Situationen hoffentlich niemals kommen. Aber bei aller Hoffnung, jetzt nehmen wir mal das Schlimmste an dieser Stelle, und es gibt in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern eine AfD-geführte Landesregierung. Wie bereitet ihr euch als Landesjugendringe darauf vor? Wie sorgen vielleicht auch eure Mitglieder vor? Was gibt es da für Ideen?
Vielleicht fange ich, also nehme ich gerade den Faden noch auf, weil das uns auf dem letzten Hauptausschuss auch nochmal bewegt hat, was Verbände auch eingefordert haben, darüber nochmal zu sprechen. Das bewegt natürlich nicht alle Verbände gleichermaßen, aber wir haben dazu, sind in den Dialog gegangen. Und das, wenn man sich die Karteikarten durchliest, mit der Methode, mit der wir ja oft unterwegs sind, liest sich das echt zuversichtlich. Aber ich glaube, es sind nicht alle Karteikarten dran, sozusagen. Das ist also Zusammenhalt, vorhandene Ressourcen kreativ verteilen, sich gegenseitig austauschen und stärken, Kooperationsprojekte auf den Weg bringen. Ne? Also wer noch Kohle kriegt, dann, also all diese Ideen, natürlich die Unterstützung auch aus der Bundesebene, auf die wir dann angewiesen sein wollen und werden und müssen und irgendwie. Also das sind alles Ideen, die, also Fördermittel einwerben und solidarisch damit umgehen. Das sind diese Dinge, die sich da lesen lassen. Und wie gesagt, ich glaube, es hingen nicht alle Karten an der Wand. Aber das ist eher so ein Gefühl.
Wir sprechen mit unseren Mitgliedern schon seit 2,5 Jahren darüber, was wäre eigentlich wenn und wie agieren wir da, und haben auch gemerkt, das ist ein Prozess gewesen, da muss man erstmal hinkommen. Also wir erleben das auch. Ina ist und ich, wir sind ja da immer gemeinsam unterwegs, auch auf Bundesebene, waren jetzt beim Deutschen Stiftungstag, aber auch im Kreis der Landesjugendringe. Wenn wir dann sagen, wo wir gerade so stehen oder was wir so für strategische Überlegungen haben, um dann vorzugehen, treffen wir immer wieder auf KollegInnen, die sagen, uff, wirklich, so weit ist es schon? Und die Antwort ist, ja, ja, klar, genau so weit ist es schon. Man muss einfach klar sagen, also in Sachsen-Anhalt wird ein 6- bis 7-stelliger Betrag für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit auf Landesebene aufgewendet. Den konnten wir in der letzten Legislatur positiv nach oben verhandeln. Wir sind gut ausgestattet. Das werden wir im Leben nicht durch andere Mittel ersetzen können. Ja, das wird einfach nicht drin sein. Wir versuchen es trotzdem. Unser Ziel ist, dass die Strukturen im Kern überleben können. Wenn ein Verein, ein Verband, eine Jugendgruppe erstmal weg ist, dann ist uns ja allen, wie wir hier sitzen und allen Hörerinnen und Hörern klar, das dauert ewig, wenn überhaupt es klappen sollte, die wieder neu zu gründen. Auch so ein Jugendring ist kompliziert zu gründen. Ja, Gott sei Dank haben die das in den 90er Jahren dankenswerterweise alle gemacht. Ja, müssten wir das jetzt nochmal machen? Uiuiuiui. Deshalb, das Ziel muss eigentlich sein, dass die Strukturen im Kern überwintern, im Zweifelsfall über eine ganze Legislatur hinweg, wenn das im Extremfall so kommen sollte, dass das überwintern kann, weil eine Förderung neu reinzusteuern und dann hochzufahren, das geht wiederum leicht. Die Struktur muss überleben, und das ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Wir führen da sehr positive Gespräche mit Stiftungen und sind da frohen Muts, da was zu bauen, in der großen Hoffnung, dich nie zu brauchen.
Ganz genau. Das kann ich nur doppelt unterstreichen. Und Johannes und ich haben wahrscheinlich so viel telefoniert wie keine anderen Geschäftsführenden in Landesjugendringen miteinander in der letzten Zeit.
Die Standleitung zwischen Magdeburg und Schwerin.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wenn ich nicht auch wüsste, was ihr sonst noch alles zu tun habt. Ne, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist ja ein Thema auch on top. Also es muss man ja auch immer wieder sagen, dafür sind unsere Strukturen nicht da, auch permanent diese Art von Feuerwehr zu spielen oder eben auch eine Struktur darauf vorzubereiten, zu überwintern oder erstmal in den Winterschlaf zu gehen. Also ich finde, wenn ich das eben so höre, also ich bin mir dieser ganzen Entwicklung bewusst, auch weil wir ja alle miteinander zu tun haben und ich weiß, was in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern los ist, aber ich kann mir das gut vorstellen, Jendrik, ich meine, wir sind viel im Westen unterwegs, das ist wirklich das hat für viele so eine Brutalität, wenn die hören, was da notwendig wäre, dass es kaum vorstellbar ist. Ich würde sagen, es hat sich ein bisschen mit den Kommunalwahlen in NRW im vergangenen September so ein bisschen noch verändert an der einen oder anderen Stelle, aber wirklich auch nur ein kleines bisschen so.
Mir ist einfach auch nochmal wichtig, aber zu sagen, dass wir als Landesjugendringe, die 16, so unterschiedlich wie wir sind und so schwierig wie es ist, gemeinsame Dinge, also wir sind uns in der Grundhaltung alle sehr ähnlich und sehr einig, aber wenn wir gemeinsame Dinge konkret verabreden wollen, ist es nicht immer ein Selbstläufer. Aber da, ich weiß nicht, Johannes, wie du das wahrgenommen hast, da habe ich schon wahrgenommen, dass Kollegen und Kolleginnen uns verstanden haben. Auf dieser Landesjugendringsebene. Wir treffen uns einfach auch sehr regelmäßig im Jahr. Es gibt 2 Konferenzen, es gibt eine geschäftsführende Tagung. Es braucht auch die Beziehungsebene, um das verstehen zu können, was hier in diesen Bundesländern, in die ja jetzt nicht alle immer zu reisen und politisch aktiv sind, also an die Ostsee zu fahren oder in die Seenplatte und paddeln zu gehen, das heißt ja noch nicht, jugendpolitische Arbeit oder politische Arbeit zu machen. Das machen bestimmt viele. Aber gerade die Kolleginnen der Landesjugendringe, habe ich das Gefühl, wir haben einander verstanden und auch versucht, Hebel zu finden, die dann greifen könnten. So, das ist alles noch sehr vage. Und ja, wir hoffen, dass das alles nicht notwendig wird.
Ich kann das nur bestätigen. Also ich erlebe da sehr viel Solidarität, sehr viel Unterstützung im KollegInnenkreis, wenn wir da sprechen. Man muss sagen, Ina und ich haben das auch geschickt angestellt. Wir haben das nämlich abwechselnd einmal in MacPom die Konferenz und jetzt vorher die geschäftsführende Tagung in Magdeburg ausgerichtet. Also die Kollegen kamen auch schwer drumherum, das muss man auch sagen.
Ja, man kann ja auch dem Gastgeber dann irgendwie das nicht abschlagen, auch über dessen Themen zu sprechen, kann ich gut nachvollziehen. Und trotzdem würde ich genau auf diesen Punkt gerne nochmal eingehen, weil ihr habt es auch gesagt, für euch ist das kein neues Thema. Nach innen sind es Themen, mit denen ihr schon seit ein paar Jahren arbeitet. Trotzdem muss man immer noch mal andere darauf aufmerksam machen, dass das eben auch ein Thema ist für alle Jugendringe, für alle Jugendverbände. Wir sprechen jetzt hier auch von Bundesstrukturen, von Landesstrukturen, von regionalen und von kommunalen Strukturen. Und ich habe vor einer Woche oder so mal eine These publik gemacht auf Instagram, die ich gerne auch nochmal mit euch teilen würde, weil ich habe da so eine Befürchtung. Wenn tatsächlich die AfD in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt nicht nur die Wahl gewinnt, sondern eben auch die Landesregierung stellt, dann wird es wieder viel mediale Bestürzung geben, viel Solidarität und wir werden, also alle sind ganz traurig, egal wo, ob sie in Garmisch-Partenkirchen sitzen oder in Flensburg. Es ist dann alles ganz, ganz schrecklich. Aber wenn es dann darum ginge, auch finanziell was vom Kuchen abzugeben, ja, oder auch Macht, es geht ja auch dann um Machtabgabe, da wäre ich mir nicht so sicher, ob die Solidarität anhalten würde, weil, machen wir uns nichts vor, die wenigsten Landesjugendringe und die wenigsten Mitgliedsverbände im Deutschen Bundesjugendring schwimmen im Geld. Also es ist bei keinem so, dass er irgendwie sagen kann, ah ja klar, ich gebe die Hälfte irgendwie meiner Förderung ab. So einfach geht es förderrechtlich auch überhaupt nicht. Ja, das muss man, glaube ich, auch nochmal dazu sagen. Und trotzdem glaube ich, es braucht was über die Solidarität des Instagram-Posts und des betroffenen Positionspapiers auf irgendeiner Versammlung hinausgeht. Was wünscht ihr euch denn von diesen anderen jugendverbandlichen Strukturen? Landesjugendringe habt ihr gerade gesagt, ihr seid da in einem guten Austausch dazu. Was wünscht ihr von anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, wenn es tatsächlich auch darum ginge, Ressourcen zu teilen, damit ihr nicht nur als Landesjugendringe, sondern eben auch eure Mitgliedsverbände weiter ihre Arbeit machen können im Interesse junger Menschen?
Ich glaube, da kann ganz viel passieren. Und was es vor allem braucht, ist mehr als die erste Welle. So. Also die erste Welle tut bestimmt gut, ne? Also wir haben zum Beispiel mit allen Verbänden schon für den Montag danach eine Schalte verabredet und wenn wir dann auf viele Kacheln gucken können, die bei uns sind, wird das sicherlich für den Moment hilfreich sein. Aber wenn es darum geht, das auf die Bahn zu setzen, das Johannes gerade überwintern genannt hat, dann wird es eine zweite, eine dritte, eine vierte und eine fünfte Welle brauchen. Und da braucht es vor allem auch die Bundesebene und wie gut dass die gesamte Gemengelage auf der Bundesebene schon angekommen ist, die ja auch eigene Schwierigkeiten und Herausforderungen hat, keine Frage. Da bin ich auch nicht so sicher, ehrlicherweise. Wir brauchen den politischen Druck. Also wenn ein Land ausfällt, dann kann ja nur die nächste föderale Struktur eine Stabilität und Sicherheit bringen. Das heißt, die Bundesregierung muss dann diejenige sein und dann ist es der Bundesjugendring, der an der Stelle in die Action muss. Und ich werbe sehr dafür, sich damit auseinanderzusetzen und das dann auch zu tun, um den politischen Druck aufzubauen. Da muss massiv politischer Druck aufgebaut werden, auch über die MDLs, die dann da sind und so weiter. Da werden wir auf unsere gemeinsamen Kontakte angewiesen sein. Und wie gesagt, das wissen wir ja alle, die wir Lobbyarbeit machen, gemacht haben und machen werden. Das braucht Ausdauer, ne? Also das reicht nicht, das einmal zu tun. Man braucht das Commitment, dass man das eine Legislatur lang durchhält. So. Und dann habe ich gedacht, natürlich Finanzen spielen eine entsprechend wichtige Rolle, wenn es um diesen Überwinterungsprozess geht. Und die Vermögensverhältnisse in Ost und West liegen völlig klar. Also das heißt, wenn wir an Kohle ran wollen, dann müssen wir nicht versuchen, den Handwerkerbetrieb, der hier stabil steht, noch irgendwie 2000 Euro abzuschwatzen, sondern wir müssen an die großen Geldsäcke ran und die liegen weder in Sachsen-Anhalt noch in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Zugänge können wir nur durch die Solidarität der alten Bundesländer, muss ich mir ein bisschen lachen, der westdeutschen Bundesländer, weil alt und neu und so, ist ja auch alles schon viele Jahre her. Das wird eine gemeinsam abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit brauchen. Und juristische Ressourcen, sofern Rechtsstaatlichkeit noch greift. So, das ist ja auch noch nicht hundertprozentig abzusehen, aber auch diese juristischen Ressourcen liegen bei uns ja in diesen kleinen Strukturen nicht vor. Also ich habe kein Justiziar. Ich habe auch keinen, der mal irgendwie das studiert hat oder so in meiner Geschäftsstelle. Und insofern sind das, glaube ich, Dinge, also politischer Druck, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen, juristische Ressourcen und das über eine ganze Legislatur. Und gerne auch zwischendurch einen Anruf, der einem einfach den Rücken stärkt.
Ich kann mich dem nur anschließen. Also ganz platt gesagt, wir werden Geld und Ressourcen brauchen und wir werden das nicht nur im September 26 brauchen, sondern auch im September 27, 28, 29, 30 und auch noch in 31, ja, um die Legislatur irgendwie abdecken zu können. Und es braucht eine gewisse Kontinuität. Ina hat das sehr schön ausgeführt. Was ich mir wünschen würde, das war ja die Ursprungsfrage, ich würde mir neben der finanziellen Seite, die Ina jetzt ausgeführt hat, Ernsthaftigkeit wünschen. Mir passiert es immer wieder, im Vorgespräch haben wir das kurz angerissen, dass wenn man mit Bundesverbänden, mit anderen Strukturen spricht, dass da Bemerkungen kommen wie, ja, wir gucken mal, wie es wird. Ja, vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Das finde ich auf der einen Seite extrem geschichtsvergessen. Wie wird das wohl werden? Ja. Und auf der anderen Seite finde ich das auch unglaublich abwertend gegenüber meines Bundeslandes. Das hat ja sowas von, in MV und Sachsen-Anhalt können wir das ja mal ausprobieren. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nur Sachsen-Anhalt. So, ja. Und das finde ich dahingehend furchtbar. Ina hat es, glaube ich, eben schon angedeutet, ja, im Zweifelsfall, wir als Fachkräfte, ich kann auch in einem anderen Bereich arbeiten. Ich kann im Zweifelsfall auch in Thüringen, in Niedersachsen, in Brandenburg, nach Berlin. Das sind alles keine Entfernungen für mich. Ich kann das schaffen. Aber es gibt über 300.000 junge Menschen, die werden Sachsen-Anhalt nicht verlassen können dafür. Die sind in Kindertagesstätten, die sind in Schulen, die sind in der Ausbildung und die sind einer AfD-Regierung dahingehend ausgeliefert. Und das sind im Zweifelsfall alles Themen, auf die eine Landesregierung Zugriff hat. Ja, sei es, was wird in Kindertagesstätten gemacht oder nicht gemacht, wie ist der Lehrplan in der Schule, wer wird geschult und wie wird beschult und so weiter. Ne? Die können in dem Sinne nicht fliehen, so wie wir das können. Und dahingehend finde ich diese Äußerung noch viel furchtbarer.
Ja, ich glaube, wir brauchen auch eine Wahrnehmung in den westdeutschen Verbänden, dass wir das intern in unsere Strukturen mal weitergeben. Ne? Dass da nicht immer so eine Haltung ist, von wegen, wie du schon gerade gesagt hast, wir gucken mal, was da so passiert und sollen sie es da mal machen, sondern dass wir auch berichten in unseren entsprechenden Gremien, das ist die Situation vor Ort, das würde das bedeuten, das sind konkrete Auswirkungen an der Stelle, dass die Leute mal eine Vorstellung haben, weil es ist, ich erlebe das auch, dass es schon relativ weit weg ist erstmal, wenn man das so erzählt. Und wenn wir da sagen können, nee, das passiert aber da und da. Ich glaube, das geht teilweise über die Bundesverbände, wenn man auf die Mitgliedsstrukturen guckt oder über Kontakte zu dem entsprechenden Verband in einem anderen Bundesland. Aber wenn sich das jeder auf die Fahne schreibt und wir da mehr Wahrnehmung haben, dann haben wir vielleicht auch am Ende mehr Solidarität.
Ich habe gerade noch gedacht, ich habe was im Kopf, was ich auf jeden Fall nicht brauche. Und das ist Mitleid und Bedauern. Wir sind nicht die armen Geschöpfe im Osten. Wir sind hier, wir wissen ziemlich gut Bescheid, wir sind gut unterwegs, wir sind gut aufgestellt, wir sind gut ausgebildet und wir wissen, was los ist. Also wir sind jetzt nicht irgendwie Schutzbefohlene, denen man über den Kopf streichen muss, sondern wir sind in einer wirklich haarigen Situation und stehen die jeden Tag. So. Und natürlich sind Johannes und ich privilegiert, ne? Also wir haben auch aus Versehen Skills mitgekriegt oder Elternhäuser oder wie auch immer, für die wir natürlich jetzt auch nicht extra was getan haben, die uns dazu befähigen, das zu tun. Aber wir haben entschieden, in diesen Situationen stehen zu bleiben, jedenfalls bis jetzt. Und übrigens ist auch keiner verpflichtet, darin stehen zu bleiben. Also ich wollte damit jetzt nicht den Druck aufbauen, zu sagen, das muss jetzt jeder individuell durchhalten. Aber bis jetzt tun wir das als und ja, nicht nur wir als Geschäftsführende, sondern die in den Verbänden, die in unseren Geschäftsstellen und noch so viel mehr Menschen in der Zivilgesellschaft, die im Moment, also wenn ich überlege, diese Bewegung zusammen bewegen, die Luftballons, die in, nicht Luftballons, sondern Heißluftballons, die in die Luft steigen, die Eisbusse, die durch die Gegend fahren. Also es sind gerade unglaublich viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auf den Straßen, an den Laternen und engagiert. Wir sind nicht der irgendwie geschichtsvergessene, rechtsaffine und aus einer Diktatur kommende, zu bemitleidende Osten. Das ist ein europaweites Phänomen. Ach, nicht nur europaweit, das ist ein weltweites Phänomen. Und ihr könnt von uns Dinge erfahren, weil wir sind schon durch Sachen durch, die euch, wenn es blöd läuft, auch noch erwarten. Und ich würde tatsächlich, jetzt habe ich gerade ihr und euch gesagt, das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte, dass wir da gemeinsam drauf gucken. Aber an der Stelle, ja, sprecht mit uns. Wir haben da schon ein paar Sachen gedacht und hatten schon ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken und auch zu agieren.
Da kann ich mich nur anschließen. Also es sollte jedem klar sein, MV in Sachsen-Anhalt kann bald auch in deinem Bundesland sein. Ja, also das, wir sehen das ja mit den Werten. Ich weiß noch, 2016, da hat die AfD hier erstmals über 20% bekommen und alle dachten sich, um Gottes Willen, was da los ist in Sachsen-Anhalt. Jetzt passiert es in ganz anderen Bundesländern, wo man sich das gar nicht zu träumen gewagt hätte. Ich glaube, man muss da vorsichtig sein und Nina, das gesagt hat, wir sind da vielleicht an gewissen Punkten früher dran. Ich wünsche allen, dass ihnen das nicht passiert, aber wir können da durchaus ein Wissenshort sein, weil wir durch den Spaß schon mal durch mussten. Und den anderen Punkt, den Ina angesprochen hat, auch den kann ich nochmal nur unterstreichen. Wir sprechen immer ganz viel darüber, dass die AfD in Sachsen-Anhalt jetzt 39%, 40%, 41% hat, dass es immer mehr wird und wie schlimm das doch ist. Ich finde, dabei kommt viel zu kurz, dass es ja noch die anderen 60% gibt, ne, die sich einbringen in ländlichen Räumen, teilweise mit einem persönlichen Einsatz, den man sich gar nicht so vorstellen kann. Also auch ich, der hier in Magdeburg sitzt, ich habe kein Problem, auf die Straße zu gehen und offen meine Meinung zu sagen. Es gibt Orte in Sachsen-Anhalt, da ist es anders. Ja, da hebt die Polizei rechte Banden aus, die sich bewaffnet haben. Da gibt's Morddrohungen und so weiter. Das ist nochmal ein anderes Klima. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich da einsetzen, die eine richtig, richtig gute und eine richtig, richtig tolle Arbeit machen. Und ich würde mir wünschen, dass wir viel, viel mehr über die 60% reden, statt über die anderen 40%.
Liebe Ina, lieber Johannes, wir denken ganz bestimmt, und nicht nur wir, sondern ganz viele berufsjugendliche HörerInnen und andere Menschen an den Wahltagen, an euch und drücken euch allen Interessenvertretungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich eben für junge Menschen einsetzen und natürlich den jungen Menschen auch selber die Daumen, dass am Wahltag vielleicht die Dinge doch nochmal anders kommen, als sie an der einen oder anderen Stelle jetzt gerade prognostiziert werden, befürchtet werden. Und falls doch, werden wir hier im Podcast immer wieder weiter daran erinnern, dass es ohne Solidarität von Jugendverbänden nicht geht. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns da Einblicke gegeben habt und ja, alles Gute für die restlichen Wochen jetzt noch bis zur Wahl und darüber hinaus.
Ja, lieben Dank und vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Boah, Jendrik, ich bin so froh, dass wir dieses Interview gemacht haben mit Ina und Johannes, weil für mich, obwohl ich auch mit den beiden schon länger zusammenarbeite und auch, glaube ich, ganz gute Einblicke habe, das jetzt auch nochmal wichtig fand, das im Abgleich zu hören und dadurch auch vieles, was gerade so rumschwirrt an Informationen, an Nachrichten, irgendwie viel konkreter wird. Und ja, man kann sagen, ja gut, Jugendverbandsarbeit ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der Gesellschaft, aber ein nicht nur besonders wichtiger, wir sind da ein bisschen voreingenommen, aber weil sich an dieser Blaupause eben auch für andere Teile der Zivilgesellschaft andere Zusammenhänge ganz viel zeigen lässt. Und ich merke, wie das auch mit mir persönlich ganz viel macht. Das macht mich, also nicht Mitleid, es macht mich traurig, es macht mich wütend. Ich merke auch, wie so die Hilflosigkeit bei mir dann da auch, obwohl ich sehr entschlossen bin und eigentlich weiß, was zu tun ist, trotzdem kommt so ein Gefühl von Hilflosigkeit. Und es macht mich auch wütend, wenn ich höre, dass, und das weiß ich auch aus der eigenen Erfahrung, dass Verbände, die eher westgeprägt sind, da eher mit so einem, ach so, na ja, ja, dann gucken wir mal. So wie so ein historisches Experiment da drauf gucken und ah, das wird so schlimm nicht werden. Ja, das kann man nicht sagen. Das ist so nicht. Also kann auch da einen guten Podcast empfehlen, vor 33. Der ist gerade in der ARD-Audiothek, ARD Sounds, wie es jetzt heißt. Da geht es um genau diese Fragen. Was ist eigentlich sozusagen in der Weimarer Republik, was ist am Vorabend der Machtübernahme durch Hitler und die NS-Diktatur. Was ist da eigentlich passiert? Und das klingt so wie heute. Also das hätte auch genauso ein Podcast am Vorabend irgendwie der Machtübernahme sein können. Deshalb, das ist irgendwie krass. Wie geht's dir denn damit?
Ja, selbst als jemand, also ich schaue ja auch mal über den Tellerrand hinaus und über NRW hinaus und so weiter. Und trotzdem habe ich wieder gedacht, was ist auch schon im Moment noch eine Blase. Natürlich haben wir auch eine immer stärker werdende AfD hier, aber das kann man ja immer noch vergleichsweise ganz gut handeln eigentlich. Und da habe ich auch nochmal gedacht, boah, das ist schon eine krasse Situation, für die wir einfach, davon muss man viel mehr erzählen. Zwischendurch gedacht, boah, ich würde gern ganz, also einfach alle Verbände mal hier so zuhören und anhören, was dort passiert. Weil ich glaube schon noch, dass es eine Vorschau auf das sein kann, was möglicherweise noch entsprechend passiert. Aber was mich auch schon auch einfach beeindruckt ist, bei all der Situation, der schwierigen Situation, dass sie es ja auch on top machen, du hast es im Interview gesagt, dass sie sich kämpferisch zeigen, dass sie mutig sind. Also ich hatte in dem Interview jetzt nicht an keiner Stelle das Gefühl, dass sie irgendwie resignieren oder sagen, das wird gar nicht, sondern sie haben wirklich Hoffnung und Mut, da was zu machen. Sie bereiten sich entsprechend darauf vor, durch gute Arbeit, durch Professionalität. Und ich glaube, solche Personen brauchen wir einfach, die vorangehen und das auch ausstrahlen, um andere da entsprechend mitzuziehen. Das hat mich einfach sehr beeindruckt.
Ja, es sind für mich auch große persönliche Vorbilder.
Ja.
Also das wirklich auch mit dieser Klarheit anzugehen und trotzdem zuzulassen, dass da auch immer Lücken sind oder irgendeine Hilflosigkeit oder ja, das gehört ja auch, wir müssen ja nicht alles perfekt wissen. Niemand weiß ganz genau, wie es sein wird. Ja?
Nee, und Johannes hat am Ende ja auch nochmal gesagt, lass uns die anderen 60% nicht vergessen. Ne? Also das sind ja nicht alle an der Stelle. Und trotzdem sollte man sich ja jetzt die Frage stellen, was ändert sich denn jugendpolitisch konkret, wenn die AfD dann eine Landesregierung stellt. Und da gibt es durchaus Dinge, die sich schon sehr konkret benennen lassen. Andere kann man aus der bisherigen Praxis der Partei ableiten, andere aus dem Wahlprogramm. Aber grundsätzlich die Einstellung oder Umschichtung der Förderung von Jugendverbänden durch das Land ist einfach der mächtigste Hebel. Eine Landesregierung könnte beispielsweise Programme kürzen, umschichten, Förderrichtlinien ändern, Modellprojekte auslaufen lassen, bestimmte Themen nicht mehr gesondert fördern oder neue Förderprogramme mit ganz anderen politischen Schwerpunkten auflegen. Und das geht jetzt nicht vom einen Tag auf den anderen. Aber am Ende geht das doch schneller, als man eigentlich denkt. Und das ist leider auch realistisch, denn die AfD Sachsen-Anhalt fordert, dass Vereinsförderung an eine patriotische Grundhaltung geknüpft ist. Johannes hat es eben im Interview ja auch genannt und als Patriotismusklausel bezeichnet. Und das würde ja bedeuten, dass Verbände bestimmte Themen nicht mehr bespielen dürfen, die aus Sicht dann der Partei unerwünscht sind, zum Beispiel Demokratiebildung, Rechtsextremismusprävention, Antirassismus, Flucht und Migration, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, Genderarbeit, Inklusion, teilweise auch Klima- und Nachhaltigkeitsbildung. So, das muss jetzt nicht bedeuten, dass Verbände diese Themen nicht mehr bearbeiten dürfen. Ein Jugendverband bleibt trotzdem noch eigenständig, ein gesellschaftlicher, eigenständiger Akteur. Und der Staat darf nicht einfach die inhaltliche Kontrolle über das Verbandsleben übernehmen. Und wenn wir ins SGB 8 gucken, Paragraph 12, betont das ja auch, das satzungsgemäße Eigenleben. Trotzdem, praktisch entsteht dann die Situation, dass die Regierung und das zuständige Ministerium sagen, ihr dürft das weiterhin machen, aber wir finanzieren euch da nicht mehr. Und welcher Verband hätte denn dann den Mut oder am Ende auch die Ressourcen, dagegen juristisch vorzugehen und zu klagen? Und solche Verfahren dauern lange, kosten viel Geld, sind gefährlich. Denn wer beißt am Ende in die Hand, die ihn füttert, muss auch mit mehr Druck und Repressalien rechnen. Und diese Hemmschwelle ist auf Landesebene schon hoch, aber wenn man auf die kommunale Ebene blickt, noch um ein Vielfaches höher.
Ja, und jetzt wird es hier ein bisschen brenzlig und ich finde, Ina hat es auch ganz gut anklingen lassen. Ich betone auch hier, dass es mir nicht um die Stigmatisierung einzelner Jugendverbände geht oder darum, irgendwie Stereotype aufzurufen. Aber es wird Verbände geben, denen es in Anführungsstrichen leichter fallen wird, weniger aufzufallen, sei es durch Themen und Positionen oder einfach auch durch so eine Normalisierung von AfD-Narrativen. Denn die AfD ist nicht generell gegen Jugendarbeit oder gegen Ehrenamt. Aber denkbar ist eben so eine politische Umschichtung und Umgewichtung. So eher nennen wir es klassische Vereins- und Freizeitstrukturen, der Sport, die Feuerwehr, so Blaulichtverbände, Brauchtum, Heimatpflege, ländliches Vereinsleben. Die könnten schon auch weiterhin oder sogar noch stärker gefördert werden, während eben eher so progressivere, emanzipatorische, diversitätsorientierte oder ausdrücklich demokratiepolitische Arbeit weiter zurückgedrängt werden könnte. Und wir sehen ja jetzt schon, wie weit Ortsgruppen und Ortsvereine von dem entfernt sind, was auf Landes- oder auf Bundesebene Konsens zu sein scheint. Die deutsche Sportjugend, um hier mal sehr exemplarisch zu sein, die deutsche Sportjugend, die Jugendfeuerwehr, die Bläserjugend und andere, die übrigens auch bei der CDU in dieses Spektrum der guten, weil unpolitischen Jugendverbandsarbeit zu fallen scheinen, die haben sehr, sehr klare Positionierungen gegen Rechtsextremismus, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Co. Aber die müssen eben auch gerade beobachten, dass vor Ort diese Positionen nicht nur nicht geteilt oder gelebt werden, sondern dass es eben auch ganz schön krasse Schnittmengen gibt zwischen der AfD-Anhängerschaft und ihren eigenen Mitgliedern oder sogar Vereinsvorständen. Und es gibt Vereinsvorstände, die unterstützen äußerst aktiv die Politik der AfD. Es gibt ja so den ein oder anderen Verband mit so Unvereinbarkeitsklauseln, aber das so richtig durchzusetzen, das schaffen tatsächlich die allerwenigsten, sondern es wird auch, wir müssen ja froh sein, dass überhaupt irgendjemand den Vereinsvorstand macht und wir müssen ja froh sein, dass überhaupt irgendjemand sich ehrenamtlich engagiert. Und wenn die AfD an die Macht kommt, ist die Frage, wie sich dann auch Landesverbände verhalten werden, um weiter gefördert zu werden. Also, weil die bekommen ja schon auch eine bestimmte Art von Druck von ihren eigenen Leuten auf kommunaler Ebene, die dann sagen, ja, aber jetzt stellt euch halt nicht so an, ihr müsst auch mit der AfD kooperieren, weil es geht ja auch um die Förderung von Ehrenamt, ne? Dass dann der Druck dazu führt, dass Landesverbände dann anfangen, auch ihr Verhalten zu ändern. Und vor allen Dingen jene Verbände, die sowieso schon die Politik der AfD an der Basis normalisiert haben, die werden das dann auch viel leichter auf Landesebene tun.
Ja, und für andere Verbände wird dann der sogenannte Chilling-Effekt eine erhebliche Rolle spielen. Also wenn Träger wissen, dass die nächste Förderentscheidung vom Ministerium abhängt, dann könnten ja Fragen entstehen wie, können wir die Landesregierung öffentlich kritisieren? Nennen wir die AfD in unserer Rechtsextremismusveranstaltung ausdrücklich? Machen wir weiterhin ein Projekt zu queeren Jugendlichen oder gefährdet unsere Stellungnahme, vielleicht die nächste Förderung. Und selbst wenn rechtlich vieles weiterhin noch zulässig wäre, würde ja dadurch eine Selbstzensur entstehen. Und ich behaupte, dass es die jetzt auch schon gibt. Also gerade wenn es um den Vorwurf der Nichtbeachtung vom sogenannten Neutralitätsgebot geht, Mythos once again, haben wir schon oft betont, kann man immer nur noch mal sagen. Und nicht zu unterschätzen ist ja auch, welche Auswirkungen eine AfD-Regierung auf das Verwaltungshandeln hätte. Denn eine Landesregierung besetzt politische Spitzenpositionen in Ministerien, bestimmt Erlasse und Förderrichtlinien, gestaltet Haushaltsentwürfe, setzt politische Prioritäten und beeinflusst ja auch die Arbeitsweise der Landesverwaltung. Und dadurch können dann Veränderungen wesentlich subtiler erfolgen, zum Beispiel durch strenge Prüfungen von Zuwendungsempfängern, andere Förderkriterien, mehr Nachweispflichten, veränderte Projektbewertungen oder auch eine andere Interpretation dessen, was das Land als förderungswürdig ansieht. Und das kann für Träger sehr relevant sein, obwohl sich eigentlich gar kein Gesetz geändert hat.
Und es wäre jetzt ein bisschen einfach, wenn man sagt, dass die Landesjugendringe jetzt einfach Eigenmittel einwerben sollen, denn das dürfen, also weder Mecklenburg-Vorpommern noch Sachsen-Anhalt, das dürfen sie rechtlich nicht, denn sie werden institutionell gefördert. Und diese Regelungen entscheiden sich oder unterscheiden sich eben von Bundesland zu Bundesland. Aber allein jetzt in diesen beiden Fällen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, da würde allein schon eine etwas längere Verzögerung bei der Auszahlung der Landesförderung durch die Landesverwaltung, das würde die Insolvenz der Landesjugendringe bedeuten. Ganz zu schweigen davon, was passieren würde, wenn die Finanzbehörden in AfD-Hand kämen und aus so einer Frage nach der Gemeinnützigkeit Tatsachen des Entzugs der Gemeinnützigkeit geschaffen werden würden. Also stellt euch mal vor, Landesjugendringe gehen insolvent weil einfach die Verwaltung bestimmte Prozesse verzögert, auch auf ein politisches Geheiß hin. Also wir reden immer wieder über den vorauseilenden Gehorsam. Das kann dann da auch, am Anfang ist es der vorauseilende Gehorsam und irgendwann sind auch die Verwaltungen, die Landesverwaltungen durchsetzt von Personen mit einem klaren AfD-Bekenntnis. Und dann haben wir noch keinen einzigen Satz dazu verloren, was das eigentlich mit ehrenamtlich Engagierten macht. Sie werden unter Druck gesetzt, jetzt schon. Sie werden drangsaliert, öffentlich vorgeführt, ja sogar bedroht oder Opfer von Doxing. Mit Doxing ist das gezielte Sammeln und anschließende Veröffentlichen persönlich auf geheimer Daten einer Person im Internet ohne deren Einwilligung gemeint. Und Ziel ist es, die Betroffenen zu belästigen, zu bedrohen, zu erpressen oder öffentlich bloßzustellen. Queere junge Menschen mit einer Migrationsgeschichte oder junge Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Namens migrantisiert werden, junge Menschen mit Behinderung oder einfach nur so durchschnittliche Engagierte für eine demokratische und vielfältige Gesellschaft. Die Zahl derer in unseren eigenen Kreisen, die persönlich betroffen werden und die Auswirkungen auf ihr Engagement vor Ort und auf ihre persönliche Lebensgestaltung, die werden unglaublich hoch. So hoch, dass wir uns es kaum vorstellen können. Ziehen die sich dann aus dem Ehrenamt zurück? Verlassen sie sogar irgendwie ihr Dorf oder ihre Stadt oder gar das Bundesland? Aber wie wir auch gerade von Ina gehört haben, das ist ein sehr, sehr großes Privileg für die vielen Kinder und Jugendlichen. Trifft es nicht zu und für Menschen, die gar nicht beruflich die Möglichkeit haben, die müssen dort bleiben. Das zivilgesellschaftliche Fundament und die Jugendverbandsarbeit in ihren freiheitlichen Prinzipien würden, ich würde es so gern weniger drastisch ausdrücken, aber das braucht es, diese drastische Sprache, das würde zusammenbrechen. Dieses Szenario klingt absurd, nee, ist leider ganz schön realistisch.
Und wenn man dieses Szenario dann aus Sicht der Jugendverbandsarbeit mal durchspielt, würde ich deshalb nicht nur auf die Frage, wird uns die Förderung gestrichen, schauen, sondern auch auf vier Ebenen, nämlich die finanzielle Resilienz, also wie abhängig sind eigentlich Strukturen von einzelnen Landesprogrammen. Zum anderen die rechtliche Resilienz, also welche Ansprüche ergeben sich aus SGB VIII, Landesrecht, Förderrichtlinien und bisherigen Zuwendungsstrukturen. Die inhaltliche Resilienz, welche Positionen sind Satzungszweck und Kern des Verbandes und deshalb nicht einfach disponibel. Und die politische Resilienz, wie handlungsfähig bleiben Jugendringe und Verbände, wenn aus einer kooperativen Beziehung zur Landesregierung dann eine konflikthafte Beziehung wird.
Diese Fragen müssen sich eben nicht nur Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt stellen, sondern alle Jugendverbände und Jugendringe, alle Akteure in der Jugendarbeit in ganz Deutschland. Denn überall wird früher oder später gewählt werden. Was Landesjugendringe und Mitgliedsverbände mit starker westdeutscher Prägung, Jendrik, da gehören ja unsere Verbände auch nochmal ganz besonders dazu, die konfessionellen Verbände. Aber ganz besonders, was jetzt im Deutschen Bundesjugendring getan werden muss. Es muss ein Beschluss gefasst werden, wie sich die gerne auf Kacheln für Instagram und seitenlangen Positionspapieren geäußerte Solidarität mit Landesjugendringen in Ostdeutschland, wie sich das ganz konkret gestalten soll. Und ja, auch finanziell. Wer wirft Geld in so einen Topf, damit Jugendverbandsarbeit in Bundesländern mit AfD-Regierung nicht sang- und klanglos untergeht? Weil das wieder aufzubauen, das wird schwierig werden. Es geht um diesen Winterschlaf, ja, um dieses, das, was Johannes da beschrieben hat. Wer aus dem Westen ist bereit und wer aus dem Bund, wir müssen ja auch von den Mitgliedsverbänden sprechen, in der Bundesstruktur, wer ist bereit, die eigene Infrastruktur zu teilen und ja, auch gegebenenfalls auf was zu verzichten? Wie organisieren wir jetzt den Widerstand? Jetzt und nicht erst, wenn es zu spät ist. Die Zeichen sind so klar. Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse vertreten die Interessen aller jungen Menschen, sagt Paragraph 12 im SGB VIII. Und das SGB VIII wird auch nach dem 6.9. bzw. nach dem 20.9. noch gültig sein. Aber es braucht jetzt eine sehr ernsthafte Debatte darum, ohne Arroganz, ohne Mitleid, ohne die Bewertung einzelner Verbände. Denn dann hätte die AfD vor allem eines geschafft, uns zu spalten. Und ich würde sagen, aus unserer Gründungsgeschichte heraus, als Jugendverbände und Jugendringe, dafür sind wir nicht zu haben.
Wir Wir kommen zum jugendpolitischen Ticker, den ihr auch schon aus anderen Folgen kennt, und berichten aus dem Kabinett von der SGB-8-Reform. Wir nehmen heute am Donnerstag auf. Das bedeutet, gestern hat das Bundeskabinett unter dem Vorsitz vom Vizekanzler Lars Klingbeil getagt. Friedrich Merz ist noch im Urlaub. Und eine ganze Reihe an Beschlüssen gefasst, die das Leben junger Menschen betreffen. Zufall, gestern war ja auch der internationale Tag der Jugend. Auch da gab es ja wieder viele Kacheln, dass das ganz wichtig ist, auch aus der Politik. Und nun gehen diese Beschlüsse ins parlamentarische Verfahren. Das heißt, der Bundestag beschäftigt sich damit und es könnten theoretisch auch noch Änderungen vorgenommen werden. Und by the way, Bundesjugendministerin Prien war gestern wohl selbst gar nicht bei der Kabinettssitzung dabei, sondern ließ sich vom parlamentarischen Staatssekretär Brandt vertreten. Urlaub? Fragezeichen, sei ihr gegönnt, aber ausgerechnet in so einer jugendrelevanten Sitzung, naja.
Beginnen wir mit dem wichtigsten Punkt. Die SGB-8-Reform wurde beschlossen. Und wir machen es sehr kurz und sehr schmerzlos und reißen das Pflaster tschack mit einem Ruck ab. Die Idee einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe wird beerdigt, komplett aufgegeben und mit ihr die Verpflichtungen der UN-Behindertenrechtskonvention. In Folge 60 haben wir Stefanie Ulrich dazu interviewt, was diese inklusive Lösung eigentlich bedeutet. Hört da gerne nochmal rein. Sie sagt jetzt, ja jetzt, mit dem Entwurf, mit dem Beschluss wird alles noch viel komplizierter, weil im Endeffekt doch nur dieses vermeintliche Sparpotenzial in den Kommunen im Vordergrund steht. Ich finde diese unzähligen Akteure und Verbände der Kinder- und Jugendhilfe, die fast 10 Jahre lang an der Reform mitgearbeitet, Stellungnahmen geschrieben, Vorschläge gemacht haben, die wurden mit diesem Beschluss nun endgültig über den Tisch gezogen. Das ist wirklich, ich finde das so krass, weil ich habe die ganzen Menschen vor Augen, na, auch ehemalige KollegInnen, die diese Prozesse schon so lange begleiten und immer wieder auch konstruktiv reingegangen sind in diese Gespräche. Ich würde sagen, das ist eine große Enttäuschung. Und die Frage wird auch sein, wie kann man sich als Verband dazu äußern, wenn dann auch der Bundestag und dann auch der Bundesrat das mit abstimmt. Und wer wurde wirklich über den Tisch gezogen? Junge Menschen, Kinder und Jugendliche. Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, sagt, und jetzt folgt ein längeres Zitat, er sagt, Familien mit einem Kind mit Behinderung müssen sich weiterhin durch 2 Sozialgesetzbücher kämpfen, je nachdem, ob die Behinderung als seelisch, geistig oder körperlich gilt. Zwar wird eine Experimentierklausel für inklusive Leistungen behauptet, doch die kleinteilige juristische Regelung erstickt jede echte Erprobung im Keim. Auch beim Thema Bildungsassistenz zeigt sich Realitätsferne. Ausgerechnet Kindern mit seelischer Behinderung, deren Bedarfe höchst unterschiedlich sind, wird künftig zuerst ein Gruppenangebot zugemutet, bevor überhaupt ein Einzelantrag möglich ist. Hier wird nicht nach Bedarf entschieden, sondern nach Kassenlage aussortiert. Und auch bei den klassischen Hilfen zur Erziehung wird an der falschen Stelle gespart. Familienhilfe wird durch einen Kita-Platz ersetzt. Häusliche Probleme am Abend und am Wochenende bleiben ungelöst. Aus der betreuten Wohngruppe wird ein WG-Zimmer, weil es vermeintlich weniger kostet. Dabei ist gerade frühzeitige, ausreichend intensive Begleitung auf Dauer günstiger als spätere Wohnungslosigkeit, abgebrochene Ausbildung oder Jugendkriminalität. Zitat Ende. Ich kann mich dem vollumfänglich anschließen, finde es noch sehr milde formuliert. Und was sollen wir denn noch genau dazu sagen, außer, Leute, werdet SGB-8-Ultras wie wir und kämpft weiter für die Rechte und für die Interessen von Kindern und Jugendlichen. In den Shownotes gibt es den Link zum Online-Shop, wo ihr die Fanartikel dieses einzigartigen Vereins, der auch kein Verein ist, wie ihr Fanartikel erstehen könnt, vor allen Dingen zum Selbstkostenpreis. Daran verdient niemand, aber ihr könnt überall zeigen, wie ernst es euch ist mit den Interessen von Kindern und Jugendlichen.
Ich habe letzte Woche noch ein Hoodie bestellt, so schon mal für den Winter.
Oh, was
und so,
für eine,
ne?
Farbe?
In Rot, rot-weiß, dann, damit meine CVM-Identität da auch ein bisschen drin vorkommt. Ne?
Sehr, sehr schön. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Farben. Ja. Mein Hoodie ist in so einem Fliederton mit blauer Aufschrift.
Auch schön.
Sehr, sehr kuschelig für den Winter.
Einfach mal reinschauen. Ebenfalls beschlossen wurde die Frühstartrente. Die soll Kindern ganz früh einen Einstieg in die private Altersvorsorge ermöglichen. Funktioniert so, der Bund zahlt vom 6. bis zum 18. Geburtstag monatlich 10 Euro in ein kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot und Eltern können dann zusätzlich einzahlen. Vorteil, es gibt einen sehr langen Anlagezeitraum und damit der Zinseszinseffekt sowie einen Zugang unabhängig vom Elternhaus. Kritisiert wird dabei werden dabei die relativ geringe staatliche Förderung und das Kapitalmarktrisiko. Und das Geld ist zudem grundsätzlich bis mindestens 65 gebunden, denn es soll ja eine echte Altersvorsorge sein.
Ja, und auch Doro Bärs Tanzbereich hatte gestern einen Auftritt. Das Kabinett hat eine BAföG-Reform beschlossen. Die Wohnkostenpauschale steigt ab April 2027 von 380 auf 440 Euro. Ein halbes Jahr später als eigentlich angekündigt. Der Grundbedarf für Studierende erhöht sich von 475 auf 503 Euro. Yeah. Und dann nochmal 2029 auf 563 Euro. Yeah. Auch Schüler-BAföG und Zuschläge steigen. Freibeträge werden regelmäßig angepasst. Anträge sollen, Achtung, die Zukunft ruft, weitgehend digital werden und auch einfacher. Hört gern noch mal in unsere BAföG-Folge rein. Darum kann ich mich einfach auch diesem etwas sarkastischen Unterton auch nicht erwehren. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Den sarkastischen Unterton hört man ja gar nicht raus.
Nee, gar nicht, aber sorry Leute. Also es ist wahnsinnig schwer, da irgendwie ernsthaft dabei zu bleiben. Aber ich bin ja auch nicht Sprecherin der Tagesschau.
Wir müssen das ja manchmal gar nicht.
Wir müssen ja auch gar nicht.
Und wir kommen deswegen auch zum letzten Punkt. Das Bundeskabinett will das sogenannte begleitete Trinken abschaffen. Bisher ist es ja so, dass 14- und 15-Jährige in Begleitung einer sorgeberechtigten Person in der Öffentlichkeit Bier, Wein oder Sekt trinken und erwerben dürfen. Silvester ist also ein klassisches Beispiel, um das mal zu nennen. Und diese Ausnahme im Jugendschutzgesetz soll gestrichen werden. Künftig soll dafür ausnahmslos die Altersgrenze von 16 gelten. Und die Initiative für diese Gesetzesänderung kam übrigens Überraschung aus Bayern. Hier haben wir jetzt nichts einzuwenden und stoßen darauf mit einem Limonadenspaßgetränk an. Prost!
Prost. Also eine Kabinettssitzung ganz im Zeichen der Jugend am Internationalen Tag der Jugend. Aber naja, halt nicht im Interesse der Jugend so unbedingt. Schade, das hätte funktionieren können. Auch nicht so ganz im Interesse der Jugend ist unser nächster Punkt im Ticker. Einige werden es mitbekommen haben, wir haben es auch in den WhatsApp-Channel gepostet. In der Szene der politischen Bildung gab es vor wenigen Wochen eine Nachricht, die sich wie ein Donnerschlag anhörte, deren Auswirkungen und Umstände aber auch noch nicht so völlig geklärt sind. Und das gibt schon auch viel Anlass zu Spekulationen, keine Frage, aber auch Anlass zur Sorge. Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Sönke Rix, ist nach nur 5 Monaten wieder von seinem Amt zurückgetreten. Rix, der war ehemaliger Bundestagsabgeordneter und viele Jahre jugendpolitischer Sprecher der SPD, der hat das Amt erst am 1. März 2026, also wirklich vor ein paar Monaten, übernommen. Und er wurde damals gemeinsam mit dem neuen Vizepräsidenten Volker Ulrich von der CSU auch vom Bundeskabinett bestätigt. Offiziell ist sein Rücktritt begründet auf persönliche Gründe und im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Innenministerium, das für die Bundeszentrale für politische Bildung zuständig ist. Rix selber, der nannte keine politischen Konflikte, formulierte zum Abschied aber schon auch ein bisschen auffällig. Er wünschte der BPB, ich zitiere, die Unterstützung, die sie für ihre wichtige Arbeit braucht.
Ja, und diese Formulierung wirft ja viele Fragen auf. Medien berichten schon über Vermutungen, dass Rix sich gegenüber dem CSU-geführten Ministerium und seinem CSU-Vize Ulrich nicht ausreichend durchsetzen konnte. Der bestreitet politische Differenzen ausdrücklich und der Zeitpunkt seines Rücktritts ist aber eventuell auch entscheidend. Denn nach Rix Ausscheiden kündigte die BPB eine stärkere Beschäftigung mit Islamismus und Linksextremismus an. Es gibt schon seit einigen Jahren Kritik und Vorwürfe, dass die BPB sich mit zu woken Themen in Anführungszeichen beschäftigt und der zeitliche Zusammenhang verstärkt jetzt schon die Debatte über einen möglichen politischen Kurswechsel dieser Behörde. Was dabei aber auch nicht vergessen werden darf, die BPB wird seit einiger Zeit neu organisiert, die mittlere Leitungsebene wurde von ihren Posten abgesetzt und auch dazu aufgefordert, sich neu darauf zu bewerben. Und bis auf 2 Ausnahmen sind diese Leitungsposten bis jetzt noch nicht neu besetzt worden. Das heißt, es gibt nach Rix Rücktritt ein noch viel größeres Vakuum in der Führung und wie Professor Anja Besant es in einem Interview im Deutschlandfunk gesagt hat, das ist schon besorgniserregend, gerade mit Blick auf das Thema unserer heutigen Folge. Nach einer langen und intensiven Folge, die vollkommen zu Recht so lang geworden ist, Anna, biegen wir in unsere Schlusskurve ein und schauen auf die nächsten 2 Wochen. Wir gehen wieder in unseren gewohnten Rhythmus und schauen mal, was liegt da bei uns an. Ich habe ja in meinem Job den Vorteil, dass ich doch die Ferien sehr spüre. Auch wenn ich nicht 6 Wochen Urlaub habe oder Urlaub nehmen muss, habe ich doch viel Zeit. Und das merkt man gerade in dem Start, dass es relativ ruhig ist. Es kommen wenige E-Mails und man kann sehr entspannt wieder starten und ich freue mich schon sehr, dass es dann bald wieder losgeht, weil es kribbelt und es muss auch langsam mal wieder was passieren und man liest schon die ersten Sachen und bereitet Sachen vor und ich freue mich auf die Gamescom im August und ich glaube, da bist du auch wieder, Anna.
Ja, da bin ich auch wieder, da moderiere ich tolle Podien und tolle Bühnen, freue mich auch schon sehr drauf. Wenn diese Folge erscheint, bin ich auf dem Weg in die Niederlande, wo ich noch mal ein paar Tage Urlaub mache und von dort aus aber natürlich auch ein bisschen arbeite und an einer digitalen Veranstaltung mit Jugend prägt vom Landesjugendring Thüringen teilnehme, wo ich mit meinem lieben Kollegen Pitt über junge Lebenswelten diskutiere. Ja, und da beginnt so der ganz normale Wahnsinn und du hast es gesagt, wir nehmen an einem Donnerstag auf. Am Samstag gehe ich erstmal zu einem kleinen Festival, nämlich der Antilopengang. Da freue ich mich total drauf und auch weil das Ina vorhin im Interview genannt hatte mit Feine Sahne Fischfilet. Es gibt ja auch viele Bands, die sich gerade sehr stabil zeigen, klare Kante zeigen gegen Antisemitismus, gegen Rechtsextremismus. Und ich freue mich natürlich auch sehr, weil die Antilopengang gehört da schon ganz, ganz lange dazu. Und eben auch Danger Dan, den wahrscheinlich alle inzwischen von euch kennen. Keine Angst, das könnte auch das Motto dieser Folge sein.
Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen am 31. August. Wir bitten euch, es ist gerade sehr warm, es ist gerade sehr heiß, trinkt genug, zieht einen Sonnenschutz auf, passt auf euch auf und macht gerne weiter mit dem Podcast zu empfehlen und uns Sterne und Bewertungen auf den entsprechenden Plattformen zu geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Tschüssi. Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder sich für die Interessen junger Menschen einsetzen.
Produktion, Redaktion und Moderation Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple, Podigy, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge.
Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.